Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Deutschlandfunk Kultur. Am Donnerstagmorgen, dem Morgen, nachdem viel passiert ist und manches auch nichts. Mal kurz der chronologische Ablauf. Zuerst hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA festgestellt, dass für sie ein Zusammenhang zwischen Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca und selten auftretenden Blutgerinnseln erwiesen ist wissenschaftlich. Dann hat sie gesagt, dass sie diesen Impfstoff trotzdem uneingeschränkt empfiehlt. Dann haben sich die europäischen Gesundheitsminister, also die der EU, getroffen, um sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise zu einigen. Das ist ihnen nicht gelungen. In Deutschland gilt deshalb weiterhin bei AstraZeneca die Regel, verimpft wird er dieser Wirkstoff in Impfzentren nur bei Personen über 60. Bei Jüngeren kann er nach Beratung mit dem Hausarzt auf eigenen Wunsch verabreicht werden. Und wenn Sie sich jetzt sagen, hätte ich das nicht auch irgendwie weniger kompliziert ausdrucken können? Nein, hätte ich nicht. Und das ist auch Teil des Problems, über das wir jetzt sprechen wollen mit Klaus Reinhardt. Er ist der Präsident der Bundesärztekammer und, was in dem Zusammenhang mit diesem Gespräch nicht unwichtig ist, auch Facharzt für Allgemeinmedizin. Herr Reinhardt, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Fangen wir mal vergleichsweise einfach ein. Die Entscheidung der EMA zu sagen, wir empfehlen AstraZeneca grundsätzlich ohne Einschränkungen. Was halten Sie davon?
Die finde ich, kann man so treffen, weil es ja eine Kosten-Nutzen- oder Risiko-Nutzen-Abwägung ist. Die Fragestellung ist, wie viele Menschen sind jetzt mehr an Sinusvenenthrombosen und anderen Thrombosen erkrankt im Verhältnis zu einer vergleichbaren großen Gruppe, die nicht geimpft worden sind? Und wie viel Nutzen erreicht man bei den gleichzeitig geimpften Menschen im Hinblick auf denkbare, schwerwiegende Komplikationen und schwere Verläufe in Bezug auf Corona? Und in dieser Abwägung sagt die Europäische Arzneimittelagentur, ja, wir finden das in diesem Zusammenhang immer noch, selbst wenn wir mehr Fälle von Thrombosen beobachten können, dass der Nutzen gegenüber diesem Risiko überwiegt, wenn wir uns angucken, was dieses Medikament oder diese Impfung Gutes tut im Hinblick auf die Vermeidung von schweren Corona-Erkrankungen.
Nun gibt es aber, wenn wir uns die Europäische Union auch nach diesem Ministertreffen gestern angucken, in den EU-Staaten im Moment eigentlich jede Lösung, die denkbar ist. Es gibt mindestens ein Land, Norwegen, das gar nicht mehr AstraZeneca verimpft. Es gibt mehrere Länder, die wie Deutschland sagen, erst ab einem gewissen Alter. Es gibt auch noch ein paar, die überhaupt keine Einschränkungen haben. Wie kann man da vermeiden, dass Laien den Eindruck haben, ach Gott, die wissen es doch alle selber nicht?
Den kann man, glaube ich, nicht vermeiden. Da gebe ich Ihnen recht. Es ist sehr schwierig zu erläutern, warum die einen sich so, die anderen sich so verhalten. Denkbar ist, dass es ein bisschen auch davon abhängt, welche Alternativen hat man zur Verfügung. Wenn man die hat, wie wir zum Beispiel in Deutschland, weil man sagt, wir haben nicht auf einen Impfstoff gesetzt, sondern wir haben Moderna, wir haben BioNTech, wir bekommen Johnson & Johnson, dann kann man sagen, okay, warum soll man dieses kleine Restrisiko, was da ist, eingehen, wenn man eine Alternative konstruieren kann. Und darum finde ich unsere deutsche Variante richtig, nach wie vor richtig und gut zu sagen, wir verimpfen den Impfstoff nur an über 60-Jährige, und jedenfalls im Wesentlichen. Und damit haben wir, weil wir die Alternative haben. Wenn man jetzt aber als Land ausschließlich AstraZeneca unter Umständen eingekauft hat, dann stellt sich schwieriger dar. Und dann muss man, glaube ich, der Kosten-Nutzen-Abwägung oder Risikonutzen-Abwägung der EMA folgen und sagen, wir machen es dann doch weiter.
Aber genau bei dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Reinhardt, und ich unterstelle Ihnen da definitiv keine Absicht, aber genau das könnte doch auch schon wieder dazu führen, dass auch über 60-Jährige sagen, AstraZeneca nehme ich nicht. Weil Sie haben ja mehr oder weniger gesagt, wenn man es kann, sollte man es lassen.
Nein, das betrifft diejenigen, die gefährdet sind in dieser Kosten-Nutzen-Affäre. Das heißt, die unter 60-Jährigen im Wesentlichen, aber sogar noch jüngeren und dann auch überwiegend Frauen und auch Frauen und mit häufig bestimmten Konstellationen, nämlich Rauchen und Einnahme von Hormonpräparaten. Das sind Situationen, in denen das tatsächlich gehäufter auftritt. Also bei den über 60-Jährigen kann man keinen Zusammenhang zwischen dem Verimpfen von AstraZeneca und dem Auftreten von Thrombosen nachweisen.
Jetzt kommen wir mal darauf, warum ich es wichtig finde, dass Sie tatsächlich auch Arzt sind, und zwar Facharzt für Allgemeinmedizin. Das heißt, Sie könnten theoretisch, eigentlich auch praktisch, in die Situation geraten, dass eine Patientin, ein Patient bei Ihnen sitzt, über 60, und Sie sagen unter Ihren Umständen, das habe ich auch gerade im Kühlschrank, was anderes nicht, könnte ich AstraZeneca verimpfen, und dann sagt die, das möchte ich aber nicht, ich habe Angst. Wie kann man das austreiben? Denn eins müssen wir beide sagen, der Ruf von AstraZeneca ist relativ ruiniert im Moment.
Das würde ich auch sagen, wobei meine Erfahrung die ist, dass die Menschen, glaube ich, weil wir das doch relativ intensiv diskutieren und auch ja diese Kosten-Nutzen- und Risiko-Nutzen-Abwägung und solche Dinge diskutieren, die im Übrigen bei vielen anderen Medikamenten, die wir verwenden, ja auch existieren. Nicht? Das ist nichts Neues in der Medizin, diese Abwägung zu treffen. Und dass die Menschen das aber sehen, verfolgen und vielleicht doch weniger verunsichert sind, als wir denken. Denn nachdem man die Umstellung vorgenommen hat, dass man AstraZeneca bei den über 60-Jährigen verimpft, hat man ja hier zumindest in Nordrhein-Westfalen in den Impfzentren die Möglichkeit geschaffen, für einige Tage zu sagen, wer jetzt über 60 ist und bisher noch keinen Impftermin bekam, weil wir ja noch bei den 70- und 80-Jährigen sind, der kann sich melden und kann versuchen, über die Hotline sich schnell einen Termin geben zu lassen. Und diese Termine waren innerhalb von 1,5 Tagen weg. Und das waren, glaube ich, insgesamt eine knappe Million Impfstoffe, die da auf diese Weise schnell verimpft werden konnten. Das zeigt, dass offensichtlich die Bereitschaft, in diesem Kontext sich impfen zu lassen gegen Corona, doch groß ist und dass die Menschen verstehen, dass es gefährlicher ist, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen, als aus Angst vor AstraZeneca, als diese Impfung zu nehmen.
Apropos verstehen, es ist nun so, Sie sind Arzt und im Moment auch Ärztefunktionär, aber Sie sind kein Politiker. Die meisten Politiker sind keine Ärzte. Wenn es ums Impfen, ich sage die meisten zum Beispiel, die
Ja,
Gesundheitsministerin von
klar.
Brandenburg ist eine Kollegin von Ihnen, die ist Ärztin, ich
Ja,
glaube sogar
genau.
auch für Allgemeinmedizin. Aber wie beurteilen Sie die Kommunikation im Moment? Denn selbst mir als Journalist geht es oft so, wenn man je nach Lust und Laune, zum Beispiel als Argument für Schließung oder nicht mal den R-Wert nimmt, den Replikationswert, also die Ansteckung einer Person, wie viel steckt der an? Dann nimmt man wiederum die Infektionsrate, dann nimmt man die Krankenhausbelegung, dann wird man sich wieder nicht einig, egal welche der drei Zahlen man nimmt, wo ist die Grenze, wo man wieder schließen muss. Wie beurteilen Sie diese Kommunikation im Moment?
Ja, diese Kommunikation muss man definitiv als problematisch beurteilen. Aber wissen Sie, als Nicht-Politiker, der jetzt in keiner politischen Partei in irgendeiner Form verhaftet ist, hat man natürlich auch den Eindruck, dass es nicht nur ein kommunikatives Problem ist, sondern dass auf der Ebene der Fragestellung, wie gehen wir mit Corona um, auch noch politisch andere Agenden bearbeitet werden. Ich spreche jetzt mal hier von dem aufkommenden Bundestagswahlkampf und auch der innerparteilichen Auseinandersetzung, wer wird in welcher Partei Kanzlerkandidat oder Kandidatin. Und all solche Dinge hat man jedenfalls als Nicht-Politiker den Eindruck, werden dort auch noch mit behandelt. Und ich glaube, das fördert tatsächlich dann nicht das Vertrauen in die Politik grundsätzlich.
Glauben Sie denn, Sie müssen ja keine Namen nennen, dass wirklich alle, die da Entscheidungen treffen im Moment, die wissenschaftlichen Argumente, die Fachleute Ihnen dazu geben, wirklich verstehen?
Das glaube ich schon. Ich habe trotzdem den Eindruck, und das ist ja eine lange Forderung, auch der Bundesärztekammer, was wir gesagt haben, eigentlich müssten diese doch weitreichenden Entscheidungen, die gefällt worden sind und werden müssen, und das halte ich fest, ist eine ausgesprochen schwierige Aufgabe, das zu tun. Und es ist wirklich keine leichte Entscheidung. Aber gerade weil das so ist, sollte man sich eigentlich sehr breit aufgestellt beraten lassen. Und diese Forderung, die wir gestellt haben, eine Art Expertenrat bei dem Bundeskabinett anzusiedeln oder von mir aus auch die Ministerpräsidenten und damit zusätzlich zu garnieren mit Menschen, die aus den verschiedensten Bezügen unterschiedlichster Berufe, von Pädagogen über Sozialarbeiter bis hin zu Medizin und auch Juristen und Ethiker, sich damit befassen zu lassen, wie geht man sinnvoll vor und wie kann man die vielen Aspekte, die berührt sind, angemessen berücksichtigen. Ich glaube, dieses Gefühl muss man der Bevölkerung vermitteln und naja, also ich meine, die Kritik auch derer, die sagen, es ist im Bundestag zu wenig darüber diskutiert worden, das sind die gewählten Vertreter des Volkes, die da entscheiden müssen, ist eine, über die man, glaube ich, durchaus diskutieren kann. Also bei allem Respekt vor der großen Aufgabe, eine schwierige Entscheidung zu fällen, finde ich, darf man auch ein bisschen Kritik in dieser Hinsicht äußern.
Sagt der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hier im Deutschlandfunk Kultur. Herr Reinhardt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke Ihnen, Herr Kassel.